zaujali svoje miesta. Budeme pokračovať vlastne po prestávke s prvým panelom. Zároveň mi dovolte, aby som pozdravil nemeckých kolegov ako zástupcov najstaršieho alebo najstaršie inštitúcie vlastne, ktorá vznikla hneď po páde režimu. Si myslím, že BSTU po vzniku zohrával veľmi významnú rolu nielen v nemeckej spoločnosti, ale aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. Svojím spôsobom nemeckí kolegovia dávali určitý smer, ako by sme mali postupovať v tomto procese. Je otázne, že či ten proces v dnešných pomeroch vyhovuje alebo nie, či sú nejaké iné konštelácie alebo nie. Takže ešte raz ich vítam a odovzdávam slovo. Nech sa páči.
Vielen Dank. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich noch kurz vorstellen. Ich bin, wie Sie sehen, nicht Frau Salomon, sondern Herr Petter. Frau Salomon kann heute leider nicht hier sein und deswegen haben Frau Salomon und Herr Jelitschka ist mitgekommen, mich gebeten, anstelle von Frau Salomon mitzufahren. Ich möchte deswegen ganz kurz sagen, wer ich bin, weil ich das jetzt nicht in der Ankündigung drinsteht. Ich bin innerhalb des Archivs der BSTU verantwortlich für ein, wir nennen es Referat, das ist eine, wenn man so will, eigene Unit oder Division in Einheit, in Deutschland sagen wir Referat dazu. Dieses Referat ist zuständig für die Aktenerschließung, die archivische, und in dem Referat, wo ich arbeite, liegen unter anderem die Aktenbestände vom Sekretariat des Ministers Mielke. Da bereiten wir gerade ein Findbuch dazu vor, das soll im nächsten Jahr erscheinen. Ein anderer wichtiger Bestand oder Archivfonds, ich glaube, international ist der Begriff Archivfonds üblicher, aber in Deutsch bedeutet er eigentlich etwas anderes. Ein anderer wichtiger Aktenbestand betrifft zum Beispiel die Akten von der zentralen Auswertungs- und Informationsgruppe, das ist der Arm der sogenannten Finished Intelligence, wenn man so will, die Berichte für die Partei und Staatsführung dann gemacht haben, um die Erkenntnisse darüber zusammenzutragen, was im Volke also so an Meinungen herrscht oder wie die wirtschaftliche Lage ist. Und ein drittes und letztes Beispiel, ein sehr, sehr wichtiger Aktenbestand, das sind die Akten der Abteilung Römisch 12. Die Abteilung Römisch 12 war verantwortlich für die Verwaltung des Stasi-Archivs. Bei der BSTU, und da sind wir schon quasi in der Thematik drin, haben wir ein Archiv nach dem Matroschka-Prinzip. Es gibt nicht nur das BSTU-Archiv, sondern darin befinden sich ja auch die Altarchive der Stasi selbst. Und die Abteilung Römisch 12 war verantwortlich für die Verwaltung dieser Archive. Und wer die Akten dieser Abteilung kennt, der versteht auch, wie die Archive, nach welcher Logik die Archive der Stasi selbst gebildet worden sind und verwaltet worden sind. Dann gibt es noch einen zweiten Aufgabenbereich, für den ich zuständig bin. Der passt auch zum Thema hier dieses Vortrags, nämlich die Rekonstruktion von zerrissenen Stasi-Unterlagen. Wir haben ja sehr, sehr viele Materialien, die der Stadtsicherheitsdienst schon versucht hat zu vernichten und dann ist das aber nicht mehr ganz gelungen. Und in diesem Zusammenhang haben wir unter anderem ein eigenes Büro in Westdeutschland, das einzige Amt oder Büro, das wir im ehemaligen oder noch immer, wenn man so will, geografisch stimmt das ja, Westdeutschland haben, in der Nähe von Nürnberg. Dort werden zerrissene Akten per Hand zusammengesetzt. Und für dieses Büro bin ich verantwortlich. Und gleichzeitig, weil das auch ein Thema jetzt bei uns ist, bin ich verantwortlich dann auch für ein Projekt, das wir machen, wiederum in Berlin. Da versuchen wir, computergestützt zerrissene Unterlagen wieder zusammenzusetzen, die virtuelle Rekonstruktion. Soweit zu mir, und da bin ich auch schon in der Thematik drin. Herr Jelitschka und ich, wir haben uns überlegt, dass wir ganz am Anfang eine kleine Filmsequenz zeigen, einfach um nochmal auf einen Unterschied hinzuweisen, der aus unserer Sicht, so wie es sich jetzt für uns darstellt, auch nach der bisherigen Diskussion und was wir hier erfahren durften, ein Unterschied, der doch kategorial zu sein scheint im Hinblick auf die Überlieferungsgeschichte. Ich versuche also mal umzuschalten, hoffe, dass das gut geht hier mit der Technik. Da das jetzt mit der Übersetzung schwierig ist, sage ich ganz kurz, was man in dem Film sieht. Zum einen etwas, was Sie alle aus Ihren Ländern auch kennen, nämlich nochmal die Situation vom Herbst 1989, die Demonstrationen. Dann aber etwas, was den Unterschied markiert, nämlich die Besetzung der Dienststellen der Staatssicherheit durch Bürger, die 1989/90 selbst dafür gesorgt haben, dass die Akten nicht verschwinden und dass sie auch nicht, oder jedenfalls zum überwiegenden Teil nicht, an irgendwelche Nachfolgeorganisationen übergeben werden. In dem Film sieht man also einerseits nochmal Sequenzen von Demonstrationen in Berlin und vor allen Dingen natürlich in Leipzig und dann zum Zweiten die Besetzung der Stasi-Dienststelle in Leipzig. Das war ein sehr, sehr wichtiges Datum am 4. Dezember. Die ersten Besetzungen waren also am 4. Dezember in Erfurt, in Rostock. In Rostock war auch der Herr Gauck dabei, der dann der erste Behördenleiter war hier von der BSTU, in Leipzig und in Suhl. Das waren die allerersten Besetzungen der Bezirksverwaltungen. Und dann sieht man noch eine Sequenz vom 15. Januar 1990. Das war sozusagen der Schlussakkord. Da wurde dann die Zentrale der Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg besetzt. Das kann man, wie gesagt, nicht so richtig übersetzen. Deswegen wollte ich das kurz erklären. Außerdem wird in dem Film nicht nur Deutsch gesprochen, sondern auch Sächsisch. Und das ist nicht so leicht vielleicht zu übersetzen. Ich darf das sagen, ich komme selbst aus Sachsen. Bilder aus Leipzig, jetzt von den abendlichen Demonstrationen hier, Leipzig auf dem Markt, vor dem Nikolaikirchhof, vor der Nikolaikirche direkt. Bilder aus Berlin, hier von rund um die nicht geplanten Feierlichkeiten, dann also zum 40. Jahrestag und das, was sich eben außerhalb der offiziellen Veranstaltung abgespielt hat. Das ist die Besetzung jetzt der Bezirksverwaltung in Leipzig. Und Sie sehen auch gleich im Bild mit einer Gruppe, das ist der Chef, der jetzt gerade aufsteht, der Bezirksverwaltung. Es spricht der Leiter der Auslandsspionage im Bereich Leipzig, die graue Eminenz.
Ich bin sein Stellvertreter für Fragen der Aufklärung. Das ist der Genosse Bachmann, ein leitender Mitarbeiter unseres Hauses.
Also muss ich Ihnen sagen, dass ich von Ihrem Besuch überrascht wurde. Es gab Ihrerseits keine Voranmeldung für Ihr Vorhaben, hier in unserem Haus aufnehmen zu machen.
Er beklagt sich, dass der Besuch nicht angemeldet ist und dass er überrascht wurde.
Bitte schön, es ist geschehen. Ich gestatte Ihnen das.
Dankeschön.
Bitte sehr. Es gibt keinerlei Veranlassung, gegenwärtig, zu diesem alten Zustand zurückzukehren. Das ist ein für alle Mal beendet.
Jetzt kommen noch Bilder von der Besetzung in Berlin. Die sind zum Teil dann auch mit klassischer Musik untermalt. Ich glaube eigentlich, die Bilder haben genug Pathos, aber das kann ich nicht beeinflussen.
DDR-Bürger besetzen die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein Ereignis von historischer Bedeutung.
Und Kanonen, dass wir im Frieden.
für den Kollegen von vorhin, das ist tschechisch und das ist international. Ja, der Staatssicherheitsdienst in der DDR hatte ein spezifisches Problem. Das bestand darin, dass er in atemberaubendem Zustand eigentlich abgewickelt worden ist. Am 7. Oktober hat die DDR noch ihren 40. Jahrestag gefeiert. Einen Monat später, am 7. November, war der Minister bereits zurückgetreten. Und am 7. Dezember, wiederum einen Monat später, war ein Großteil der Stasi-Dienststellen bereits besetzt. In dieser Zeit schafft man es auch mit noch so einem guten Havarie-Katastrophenplan nicht, sich selbst vollständig aufzulösen. Die Situation, ich habe es schon angedeutet, in Deutschland ist eben die, dass die Akten vor allen Dingen durch die Bürgerbewegung selbst in einer Aktion, die damals sehr viel Mut erfordert hat, denn das Organ war ja noch bewaffnet, dass diese Akten gesichert worden sind. Und der Grund, warum die Dienststellen betreten wurden von den Bürgern, war einzig der, dass man Gerüchte gehört hatte, dass die Akten vernichtet werden sollen und dass es darum ging, die Akten zu retten. Es ist ja aus den ersten Filmsequenzen, die Demonstrationen gezeigt haben, schon deutlich geworden, dass damals wirklich ein Hass auf den Staatssicherheitsdienst in der Bevölkerung vorhanden war. Aber der Hass selbst hat nicht zu diesen Besetzungen geführt. Das ist nicht der Grund dafür gewesen, sondern der Grund ist die Sorge gewesen, dass die Akten vernichtet würden. Das stellt die Stasi-Unterlagenbehörde, die BSTU, vor eine ganz andere Situation. Die BSTU ist ja nun verantwortlich für dieses Erbe der Revolution. Und dadurch haben wir von Anfang an eine Situation in unserem Archiv, dass es ein sehr großes Archiv ist, sehr umfangreich und für den Historiker und Archivar sehr wesentlich, dass die Unterlagen in relativer, ich würde sogar sagen im internationalen Vergleichsmaßstab, in bisher maximaler Unabhängigkeit vom Provenienzbildner, also von der Herkunftsstelle, gesichert und erhalten werden konnten. Relativ, weil natürlich auch im Laufe des Jahres 1990 noch Akten verschwunden sind. Mit der Besetzung war das Kapitel nicht zu Ende. Man hat auch da, wie wir in Deutsch sagen, ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Bürgerbewegung gemacht. Aber verglichen, so will es mir scheinen, das wäre dann auch etwas für die Diskussion vielleicht, mit der Situation in den anderen Ländern, scheinen wir doch hier die größtmögliche, bisher jedenfalls Unabhängigkeit von den Herkunftsstellen, den Provenienzbildern erreicht zu haben. Und das ist ja immer sehr wichtig, ob ich es mit Quellen zu tun habe, die sozusagen für die Tradition stehen, also das, was jemand hinterlassen wollte, oder in der geschichtswissenschaftlichen Tradition in Deutschland, ob wir es mit Relics, mit Überresten zu tun haben, die unabhängig von dem Willen der Produzenten überliefert worden sind. Momentan haben wir demnach etwa 100 Kilometer Aktenschriftgut und da wir hier auch über die Basistypen und Basisprobleme der Überlieferung sprechen in diesem Panel, will ich gleich dazu sagen, dass das Aktenschriftgut sich in zwei große Kategorien unterteilen lässt. Etwa ungefähr zur Hälfte, 50 Kilometer stellen Aktenschriftgut der ehemaligen Stasi-Archive dar, also das, was die Stasi selbst archiviert hat für sich, nicht an ein öffentliches Archiv abgeben wollte, wo die Stasi aber der Meinung war, dass das Unterlagen sind, die für ihren Gebrauch nochmal wichtig sein könnten. Zum Beispiel, weil jemand schon mal aufgefallen war und es ja dann vielleicht späterhin nochmal sein konnte, dass die Sache wieder aktuell wird und dann ist es nützlich, wenn man auf die Altakten zurückgreifen kann. Das sind die 51 Kilometer. Die anderen 50 Kilometer stellen die Akten dar, die sich aktuell 1989 in den Büros der Mitarbeiter befunden haben. Archivisch gesprochen ist die Situation so. Die 50 Kilometer in den Stasi-Archiven stellen relativ geordnete, stabile Aktenkategorien dar. Die 50 Kilometer in den Büros der Mitarbeiter haben die Bürgerkomitees in überwiegend chaotisierten Zustand vorgefunden. Das heißt, hier haben wir eine Situation als Archivare, dass wir keine Registriermittel haben, keine Findhilfsmittel haben, dass wir keine Übergabeverzeichnisse, Akzessionsjournale oder sowas haben. Das ist terra incognita. Darüber hinaus sind 11 Kilometer Karteien überliefert, Man schätzt, man hat das mal ausgezählt und dann prognostiziert, dass das etwa 39 Millionen Karteikarten sind. Diese Such- oder Recherchekarteien beziehen sich nur auf das Stasi-Archiv, also die 51 Kilometer. Die anderen, was aktuell in den Büros lag, wird damit eben nicht erfasst. Außerdem haben wir momentan noch etwa 15.500 Säcke, pars pro toto, es sind nicht nur Säcke, es sind manchmal auch Kisten oder Taschen, andere Behältnisse mit den zerrissenen Unterlagen. Darüber hinaus gibt es vom Staatssicherheitsdienst auch noch Mikrofilmaufzeichnungen, der sogenannte Sicherungsfonds. Diese Mikrofilmaufzeichnungen erfassen wiederum nur Materialien, die in den Stasi-Archiven lagen, also von den ersten 50 Kilometern. Und dann gibt es natürlich noch das, was man audiovisuelles Schriftgut nennt, obwohl natürlich Akten eigentlich auch audiovisuell sind, 1,45 Millionen Fotos, 31.000 Tondokumente und knapp 3.000 Filme. Es waren ursprünglich viel, viel mehr, aber die meisten sind eben gelöschte Ton- oder Filmdokumente gewesen und die haben wir inzwischen auch kassiert, wie man in Deutschland sagt, skartiert, wie, glaube ich, viele andere Mittel- oder wie der Terminus in vielen mittel- und osteuropäischen Staaten ist. Die sogenannten Ablagen stellen also die alten Stasi-Archive dar, die ersten 50 Kilometer, von denen ich gesprochen habe, mit den relativ stabilen Aktenkategorien. Da finden wir dann auch die klassischen Opfer- oder Täterakten, nach denen wir im Stasi-Unterlagengesetz dann auch zur Einsichtnahme verpflichtet sind. Da finden wir auch Akten der hauptamtlichen Mitarbeiter. Und es gibt natürlich weitere Kategorien, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel von vielen, Akten der Staatsanwaltschaften. Wenn also Verfahren in der DDR abgeschlossen waren und wenn auch die Aufbewahrungsfristen bei der Staatsanwaltschaft in der DDR abgelaufen waren, dann wurden die Akten oftmals nur pro forma vernichtet, offiziell. Tatsächlich wurden die Akten zum Staatssicherheitsdienst gebracht, dort in das Archiv hinterlegt und standen da eben dann auch zur Verfügung dem Staatssicherheitsdienst. Das zweite große materialintakte Segment sind dann die 50 Kilometer Unterlagen aus den Büros der Mitarbeiter. Materialintakt ja, aber eben chaotisiert. Damit fasse ich nochmal zusammen die Überlieferungsproblematik, wie sie sich im Archiv der BSDU stellt, im Unterschied zu normalen, sage ich mal, staatlichen Archiven, die in regulären Übergabe- und Kassationsverfahren arbeiten und dann auch die entsprechenden Hilfsmittel, auch Registraturhilfsmittel zur Verfügung haben. Wir haben also zunächst mal die Trennung zwischen dem alten Stasi-Archiv, der Ablage und den Diensteinheiten, den Büros der Mitarbeiter. Dann haben wir, was ich noch gar nicht angesprochen habe, wie ich gerade merke, auch das Problem, was Sie sicherlich in Ihren Bereichen auch kennen, dass die innere Konspiration, also damit möglichst jeder Mitarbeiter nur so wenig weiß, wie er wissen muss, damit er gar nicht verratsanfällig werden kann, gar kein Verrat üben kann, selbst wenn er das möchte. Dieses Prinzip der internen Konspiration galt natürlich auch bei der Entstehung und bei der Verwaltung des Schriftgutes. Deswegen haben wir sehr oft auf den Akten, vor allen Dingen in den Büros der Mitarbeiter, keine Aktenzeichen oder Vermerke aus der Bearbeitung, weil der nächste Mitarbeiter nicht wissen sollte, wer vor ihm die Akte gehabt hat. Also auch hier gibt es eine funktionale Trennung, eine funktionale Differenz. Es wurden separate Journale geführt, in denen dann diese Informationen notiert wurden. Und wenn wir diese Journale nicht haben, dann ist es oft ganz schwierig, das Material einzuordnen. Und das zieht den Erschließungsprozess extrem in die Länge. Dann haben wir das Problem der bewussten Überlieferungsstörungen, damit meine ich eben die Chaotisierungen, dass die Mitarbeiter wenigstens im letzten Augenblick versucht haben, in ihren Büros Unordnung zu schaffen. Und natürlich auch die Zerstörungen. Mit den Zerstörungen sind auch nicht nur die Säcke mit den zerrissenen Unterlagen gemeint, sondern natürlich hat es auch zwischen in dem Zeitfenster Oktober bis Dezember und teilweise auch darüber hinaus Aktenvernichtungen gegeben. Das prominenteste Beispiel ist die Auslandsspionage, also die Hauptverwaltung Aufklärung, Markus Wolf und Werner Grossmann, die haben es erreicht, dass sie ihre eigenen Akten im Wesentlichen noch vernichten konnten. Die einzige Bezirksverwaltung, die die Akten nicht ausgehändigt hat, auch nicht an die demokratisch gewählte DDR, letzte DDR-Regierung, die das noch vollzogen hat. Das war die Bezirksverwaltung Leipzig. Da waren die Bürger, war das Bürgerkomitee sehr strikt und hat gesagt, wir geben diese Akten nicht her, denn wir bezweifeln von vornherein, dass es diese funktionale Differenz gegeben hat zwischen Auslandsspionage und Inlandsdienst. Auch die Auslandsspionage hat zur inneren Repression beigetragen. Man darf ja nicht vergessen, das wichtigste Ausland für die Auslandsspionage war ja die alte Bundesrepublik, das sogenannte Operationsgebiet. Und in der alten Bundesrepublik lebten eben viele Oppositionelle und die wurden dann eben auch mit Hilfe der Auslandsspionage überwacht oder man hat versucht herauszufinden, welche Kontakte eben auch zur Oppositionsbewegung in der DDR bestehen und deswegen, das hat man Gott sei Dank in Leipzig sehr früh erkannt, war diese Trennung fiktional, zu sagen, die Auslandsspionage war ein ganz normaler Nachrichtendienst und das dreckige Geschäft sozusagen hat dann nur der Inlandsdienst gemacht. Deswegen haben wir in Leipzig noch sogenanntes operatives Ausgangsmaterial. Und wir haben auch noch etwas operatives Ausgangsmaterial in den Säcken mit zerrissenen Unterlagen. Diesen wenigen Materialien messen wir dann hohe Bedeutung bei, weil sie nicht nur einen Informationswert haben, sondern an der Stelle auch in archivischen Kategorien gesprochen Evidenzcharakter haben, weil sie überhaupt die Tätigkeit des Auslands, der Auslandsspionage belegen. Die Erschließungsstrategie. Was machen wir nun? Die BSDU hat sich gesagt, das Erste, was wir machen müssen, ist die Terra Incognita irgendwie uns zugänglich zu machen, also die Überlieferung aus den Büros. Für die Stasi-Archive gibt es ja die Suchkarteien, mit denen wir arbeiten können. Aber auch das hat einen Haken. Diese Suchkarteien sind ja personenbezogen, strikt personenbezogen geführt. Wenn also sachthematische Anfragen kommen von Wissenschaftlern, dann nützen diese Karteien auch nichts. Dennoch musste man eine Priorisierung vornehmen und im Rahmen der Abwägung hat man gesagt, noch schwieriger oder schlimmer ist, dass wir ein ganzes Segment haben, fast 50%, zu dem es überhaupt keine Recherchemittel gibt. Also beginnen wir damit und müssen mit der Stasi-Ablage irgendwie so umgehen, wie es geht. Ich sage das auch deshalb, weil wir gerade in Deutschland jetzt einen Fall haben seit letzter Woche, der wieder sehr stark diskutiert wird, wo aus dem Stasi-Archiv die Akten aufgetaucht sind zu dem Polizisten, der den Benno Ohnesorg, den einen Studenten erschossen hat und eine Symbolfigur sozusagen dann der Studentenbewegung. Jetzt wissen wir, dass also der Polizist selber für die Stasi gearbeitet hat, auch SED-Mitglied gewesen ist. Das löst gerade eine Geschichtsdebatte aus in Deutschland. Mir geht es nochmal darum zu sagen, dass es absolut notwendig ist, war für uns erstmal zu priorisieren und dass wir nicht alles gleichzeitig machen können und dass das dazu führt, dass manchmal eben die eine oder Akte auch etwas später gefunden wird. Dann haben wir, in dem Fall will ich noch dazu sagen, waren auch die Karteikarten nicht mehr da. Also die innere Konspiration ging manchmal so weit, dass auch aus den Such- und Recherchekarteien die Karteikarten herausgezogen wurden. Dann konnten sie die Akte gar nicht mehr finden. Das ist in diesem Fall so gewesen. Also bei dem Herrn Kuras waren auch die Karteikarten schon zu Zeiten der Stasi herausgenommen worden. Und nur sozusagen ein interner Kreis hatte dann dieses informelle Wissen noch, dass es diese Akte gab. Ein Wort noch, weil es ist schon viel zur Massenentsäuerung gesagt worden. Das Problem haben wir natürlich auch, dass das Papier zerfällt. Wir können auch mal anbieten vielleicht, dass nicht wir, das Bundesarchiv hat eine große Massenentsäuerungsanlage aufgebaut, wo also tatsächlich in einer Riesenanlage sehr viel Akten an einem Tag bearbeitet werden können. Diese Anlage steht auch in Berlin. Wir haben relativ kurze Drähte, wie man so sagt, also gute Arbeitskontakte. Wenn da Interesse besteht und Sie uns mal wieder besuchen sollten aus Ungarn, dann können wir das auch mal einrichten, vielleicht, dass wir die Anlage mal besichtigen. Das spezielle Problem, das wir haben und wo wir auch nicht zurückgreifen können auf Erfahrungen aus dem allgemeinen Archivbereich, das ist die Rekonstruktion. Das hat man jetzt bald 15 Jahre manuell gemacht. Und da gibt es auch Fortschritte, es gibt auch sehr wichtige Akten, aber das Verfahren ist sehr langsam. Herr Jedlitschka wird dazu morgen noch etwas sagen, deswegen will ich das an dieser Stelle nur erwähnen und auch schließen, jetzt mit dem Hinweis auf das Projekt virtuelle Rekonstruktion, das auch kein triviales Projekt ist, von dem wir uns aber hoffen, dass wir dieses sehr wesentliche Segment der 15.500 Säcke mit den zerrissenen Unterlagen auch noch zusammensetzen können. Soweit von mir ein Parforce-Ritt durch die Basisprobleme, die Überlieferungscharakteristik und auch die Basistypen und den Erhaltungszustand unserer Archivalien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ďakujem veľmi pekne za veľmi vecný príspevok. Z tohto príspevku mi napadli hneď dve nejaké nápady, že vlastne sme nehovorili na začiatku o tom, že akým spôsobom vznikali tie naše inštitúcie, aký bol proces odovzdávania tých dokumentov vo všeobecnosti, vlastne nielen tu na strednej a východnej Európe, ale vlastne brajúc na ohľad aj tie skúsenosti, ktoré má aj čiastočne aj západná Európa, povedzme, alebo Latinská Amerika. Takže môžeme konštatovať, že ten fenomén vlastne zachovania tých archiválií má tri roviny. Vlastne je, že ako kolega prezentoval, že v súvislosti s tým spoločenským alebo s tou spoločenskou zmenou vlastne DAV zachránil, demonstrujúci zachránili tie samotné dokumenty, respektíve zabránil tomu, aby čiastočne boli zničené. Potom je druhá alternatíva, že nové spravodajské služby už demokratické nejakým spôsobom si prisvojili tie dokumenty a čiastočne umožnili prístup tým dokumentom. A vlastne existuje aj tretia alternatíva, že vlastne nové spravodajské služby úplne zamedzili vlastne prístup dokumentov. Vlastne, ale to nie sú skúsenosti vlastne v strednej a východnej Európe. Teraz hovoríme o Latinskej Amerike a ostatných krajinách, ktoré sa taktiež týkala táto spoločenská premena vlastne v 20. storočí, v druhej polovici 20. storočia. Čo sa mi páčilo ešte z tohto príspevku, to bolo to, že je to všeobecný problém, že bohužiaľ zatiaľ vieme vyhľadávať tých našich archívnych súborov, zbierkach väčšinou len na osoby. To má svoju logiku. Štátna bezpečnosť alebo zložky štátnej bezpečnosti viedli vlastne evidencie na osoby, ale čiastočne aj viedli aj vecné. Ale vlastne tie vecné pomocky vlastne slúžili pre ich vlastnú potrebu. Takže vy ste tam povedali jeden príklad, ja si myslím, že my môžeme taktiež povedať vlastne ten prípad, čo sa stalo vlastne v tu na v Čechách v súvislosti s Kunderou. Takže tie dokumenty, ako som hovoril, že tvoria obrovský kapitál, veď svojím spôsobom nenadarmo hovorí o tom, že archívy sú klenotnicami národov. Takže nikdy nevieme, alebo zatiaľ nie sme v takom stave, si myslím, že ani jedna inštitúcia, ktorá je tu prítomná, deklarovať, že všetko máme spracované. Máme 100% prehľad o tom, že štátna bezpečnosť na koho, respektíve v tých spisoch, ktoré osoby sa dostali do styku tými represívnymi zložkami. Takže to bola moja krátka pripomienka. No a teraz poprosím kolegu alebo kolegyňu, teraz neviem, kto bude z Rumunského inštitútu, aby predniesol svoje referát.
Thanks for the invitation. And let me present our activity in a short dialogue with our colleagues that have their presentation till this moment. First of all, I remark that Director Zacek said a very important thing that operative materials were in use after 1989, and I think that is the major problem for our institutes worldwide. In Romania, maybe that's the explanation that till 2005, we had only some thousand of volumes, some thousand of files. And in this moment, in 2009, we go to 3 million. It's important that Mr. Zacek said that public was not prepared in 2000, said he, to face this communist past. And I think that in Romania, in my country, the political class was not prepared till 2005, as I mentioned, when there was a decision of the Supreme Council for the defense of the country that decided President Băsescu and Prime Minister Tăriceanu, that was the political moment, decided to give a great part of these secret files, despite this problem of human resources in the intelligence services and that problems that all our countries, of course, have. Another very important observation was in the intervention of the Slovak colleagues that we need a common terminology. We have to know what, whom, and how. It's important to compare our archive as structure too. From the presentation of Director Bukowski, I saw that your archive has an other structure. Maybe the Romanian is after the German model, 80% from made up from internal and external intelligence services archive. In my opinion, 15% from the justice and 5% from the defense ministerium we have in this moment. But this is a work in progress. In Romania, there the law is so. We have mixed commissions with the former holders, and the members of the collegium from the board of our institution came with new materials. Why did I say that it's a work in progress? Because in this moment we are taking over the microfilms, and that could be the moment of the truth. That could be the moment of a real image from what is destroyed and what is in preservation in Romania. Another observation regarding the presentation of Director Bukowski is that you have in your archive a very important percent from the Ministry of Interior. In Romania, we had very great problems that our law said stipulates that after the disparition, after the our institution doesn't exist more, all the documents will be taken over by the National Archive, and the National Archive is in the Ministry of Interior. So they could go back if the National Council for the Study of the Securitate Archive could not survive.
Len jedna poznámka. Ja si myslím, že to nie je nič nového. Není to nič nového. Ja si myslím, že neviem, či to môžeme nazvať nejakou medzinárodnou štandardou, ale napríklad do nášho zákona sa dostala klauzula, že tie dokumenty, ktoré teraz spravujeme od 1.1. roku 2030 sa stanú súčasťou archívnych fondov alebo súborov Národného archívu.
2030, oh, very good. Okay. So, another common point of the presentation from the colleagues of Poland and Germany was that our institutions are together going from the chaos to the cosmos for a kind of organization of the archivistical material, a kind of processing, data processing, and so on. And I agree with my colleague from Poland that our institutions should not be influenced, political influenced, and we need a kind of autonomy. That's why I think that this kind of meetings are very important, and the technical discussions are very important. And as I mentioned, a common terminology and a comparative state of the data could be very useful for us. I congratulate my colleague from Hungary for this very important technological technical moment that crossed Hungary. We hope to obtain some European funds. We apply for European funds in July. We should have an important project for digitization, for archive processing and saving data, for creating databases. I think that's the moment we cross in Romania, and thank you very much.
Takže ďakujem pekne pánovi Čandešovi, a teraz keď som dobre pochopil, tak bude pokračovať kolegyňa. Nech sa páči.
Hello to everybody. I want to say you some words about the structure of our archives. The former archives were organized in each district of the country and were divided in several founds, several important founds, of which mention collaborators' records funds. In these funds, we are having almost 1,100 records.
1 million.
1 million. Sorry, 1 million. Serbian records. In this fund, we are having 400 records. Documentary records, including documents regarding general policing operation on specific topics. Former bourgeois political parties, religion, art problem, culture problems, press problem, criminal records, background investigation, documents included arrest or conviction of the person who have developed activities that possess security threat, and foreign intelligence services files, including microfilms of the documents regarding operative activities developed aboard by the former communist secret policies. In 2008, the process of taking over the archive continued. Our archive was filed with 75,000 records. And in this year, for the first time, our institution took over 500 audio records, 26 video records, 21 films, 57 audio records from the former Securitate. For the first time, as Mr. President told to you, Minister of the Interior gave to us the first 84 records of the former Securitate employers. Complete of our archive collection is, in my opinion, archives is complete only in 80%. There is an evidence on unlawful removal of documents from the folders. A proof in this regard is an incomplete or skip numbers of the pages. And also in our files, we have evidence of destruction of the pages from the records, information that is available in records destructions. Also, during the revolution of December 89, were destroyed many documents. A case in this respect is the archive from Sibiu. After 90, a new incident which aimed the destruction of documents was registered in Berovești, where many documents were destroyed. Part of these documents have been recovered, and now they are in our archives. And we digitalized these documents. Also, we started to digitalize cartotech cards, and we started to make a new evidence of documents. Also, we can, in this moment, to verify the information that we have from the former services. We having crossing researchers, and we have hope, but technology of digitalizing the documents will help us to make a database with keywords. Thank you very much.
Ďakujem pekne. No, teraz podľa programu by sme mali pokračovať s obedom, ale vzhľadom tomu, že ja som slúbil nejakú diskúziu k tomuto prvému panelu, tak ja by som navrhoval, aby sme spravili, ja neviem, aby sme vyčlenili z tej obedňajšej prestávky takých 20 minút. 20 minút na nejakú krátku diskúziu, ale fakt strčnú. Ja by som mal hneď prvú otázku a skúste sa prosím vás na to odpovedať, na tú otázku, čo najkratšie. Ste v takom stave, alebo viete zistiť, že dnešné spravodajské služby, bezpečnostné služby, ktoré spravovali pred odovzdávaním tieto dokumenty, či disponujú s nejakými ďalšími dokumentami, ktoré by mali odovzdať, respektíve budú odovzdať? Či máte o tom nejaký prehľad? Keď áno, tak prosím. Môžeme začať s kolegami z Polska. Nech sa páči.
I don't know if I understand the question, but I try to answer. But many times we've heard many ich brauche 5 Minuten auf Englisch umzustellen, so. when we read the newspapers, we read about the documents which we should have in our archives. And we, in every cases, we ask the security, the Novaday security security officers to give us the documents. But we don't know exactly how much the documents should be. The huge documents. After the reconstruction, the military security offices. We take 500 meters of the documents last year, and I think that it's huge archive records. Every year we ask the institution if they have got the documents which we should have in our archives. And every time they answered that they got nothing. And after a few days, we've got a new archive records in our archive. So we don't know exactly if there is something what should be in our archive or not. But we've got one way to dissemination of the archives, the dissemination of new records. We work with the institutes abroad, for example, with the institute Yad Vashem in Jerusalem. We wanted to work with the national archives in Germany, but it doesn't work. And to build new collection, not Polish collection, but the collection from abroad, which got the Polish subject.
Ďakujem pekne. V Rumunsku.
What is and what is not in our archive is very difficult to say, but we have to know that our law speaks about in his first form spoke about the concept of actions of political police. So theoretically all these documents that prove this kind of abuses against human rights had to be in our archive. But because another important legal concept, that of the national security, we cannot estimate what is and what is not national security, because the same law said all the documents regarding the national security are remaining in the custody of the former holders, the services, the secret services. So we can try some explanations, but really, in my opinion, we can tell only after the complete takeover of the microfish and microfilm archive.
It is difficult to say today what is missing from our archive, because at this day we don't have registered of evidence of all these records. Like Mr. President said, if we hope some way we finished the process of taking over the archives, and then we can put down all the records that are missing, and we ask the former owners why they are missing.
Takže poprosím kolegu z Maďarska. Viem dobre, že tam prebiehal ten, alebo prebieha ten proces, čo sa týka zisťovania ďalších dokumentov už niekoľko rokov. Viem, že minulý rok bol prijatý vlastne dokument tej pracovnej skupiny, tak nech sa páči.
The situation in Hungary is very similar because according to the law the successors of the former state security authorities of the communist period have right to hold the documents which are used to you know. And they have a right to classify these documents. So we do not have a direct access to their archives. And we can estimate, we have just estimations that they have about 500 linear meters more, but this number is based on the reviews of the state security authorities, and we couldn't check this number. Maybe you heard that 2 years ago a special committee was formed, a governmental committee was formed in Hungary. I have to say that it's not a real governmental committee. It consisted of independent experts, researchers, historians, archivists. And they tried to find the documents and to review the archives of present day security services. And this committee finished its activity in last year, as I remember exactly, and I have to say that the results of the activity of this committee are very weak, but they found a very interesting point which I wanted to mention because it would be interesting in this circle also. Because they found 27 magnetic tapes of the original database of security services. Because you know that state security services used electronic databases from the late 70s or the early years of the 80s. But we couldn't find, and unfortunately, they used it after the changing of political system in 1990. But now, this committee found these 27 magnetic tapes, and another committee was formed to review these tapes and these databases, because we suppose, but not just we, but the present day security services supposed, otherwise they know, we just suppose that these databases are full of classified data of the present day collaborators or spies or secret officers as well. So this special committee is reviewing these databases now, and they we hope that certain parts of these databases will be handed over to our archives this year or maybe next year. And I have to mention that it's a very interesting field of our cooperation. It could be a very interesting field of our cooperation because we know that that these services used very similar databases, very similar technical data structure and technical instruments, and so. So, we, if you can change our experiences in this field, it would be very useful. I think it would be useful for all of us. Thank you very much.
Si myslím taktiež, že by to bolo užitočné nielen pre maďarských kolegov, ale pre nás všetkých. Vzhľadom tomu, že si myslím, že my musíme rozmýšľať trošku na vyššej úrovni, vlastne v tej úrovni strednej a východnej Európy. Jak som pochopil, vlastne aj poľských, aj rumunských, aj maďarského kolegu, vlastne si myslím, že základným problémom na to, aby sme zistili úplný prehľad aspoň operatívnych dokumentov, operatívnych svazkov, je to, aby sme mali k dispozícii vlastne pôvodné, respektíve upravené databázy, elektronické databázy bývalých bezpečnostných zložek a vlastne evidenčné pomocky, ktoré viedli tieto zložky. Ďakujem. Takže nech sa páči, kolegovia z Nemecka majú slovo.
Ich versuche mich zu beeilen, möchte aber auch nicht global nur darauf antworten. Global ist die Antwort ja sehr einfach. Ja, es gibt Verluste. Nein, wir haben nicht den Überblick oder nicht den vollständigen Überblick. Wer kann schon Verluste wirklich nachvollziehbar und detailliert quantifizieren und sozusagen komplett darstellen? Niemand kann das. Wichtig ist aus meiner Sicht nochmal hinzuschauen, um welche Verlustarten und Verlustklassen es sich handelt. Der Staatssicherheitsdienst hat ja zunächst mal selbst reguläre Kassationen, Skartierungen durchgeführt. Darüber gibt es in der Regel dann auch Protokolle. Oder es gibt die Mikrofilmaufzeichnungen, anhand derer wir nochmal vergleichen können, was wurde im Original weggeworfen, weil der Staatssicherheitsdienst es nicht mehr für so relevant gehalten hat. Was wurde aber noch mikroverfilmt, dass man es wenigstens in dieser konzentrierten Form hat. Darüber hinaus hat es dann auch regulär endgültige Skartierungen gegeben, ohne Mikrofilmverfilmung. Dann gibt es eben die irregulären, die wilden Kassationen, Skartierungen Ende 1989, bis die Bürger da hineingegangen sind. Darüber gibt es naturgemäß kaum Belege oder eben nur so sporadisch Zeitungsberichte und so weiter. Aber das Ganze hat ja nicht eine fachliche Qualität, dass man da wirklich nachvollziehbar mit umgehen könnte. Und sehr wichtig ist eben auch noch zu sehen, dass es vereinbarte Kassationsskartierung gegeben hat, 1989-90 im Prozess der sogenannten runden Tische mit den Oppositionsgruppen. Das Beispiel Auslandsspionage habe ich gebracht. Ein anderes wichtiges Beispiel ist die Zerstörung, ersatzlose Zerstörung des elektronischen Personendatenspeichers. Ein, wenn man so will, elektronisches Äquivalent zu den Suchkarteien, personenbezogenen Suchkarteien, die wir haben. Darüber gibt es dann Belege. Die sind auch global quantifizierbar. Da wird dann gesagt, es wurden eben so und so viel Datensätze vernichtet oder so und so viel Meta-Akten. Aber auch da fehlen uns die detaillierten Belege. Dann muss man nochmal unterscheiden zwischen Stasi-Unterlagen und Unterlagen, die beim Staatssicherheitsdienst gewesen sind. Diese Unterscheidung trifft auch das Stasi-Unterlagengesetz in Deutschland. Und die Unterscheidung ist sehr wesentlich. Es gibt ja nicht nur Unterlagen oder hat gegeben beim Staatssicherheitsdienst, die dort tatsächlich angelegt worden sind, vom Staatssicherheitsdienst selbst
generiert wurden oder die man dem Staatssicherheitsdienst gegeben hat von einem anderen Ministerium der DDR, sondern der Staatssicherheitsdienst hat ja auch widerrechtlich, würden wir sagen, in Deutsch, Unterlagen zusammengetragen, also gestohlen. Und diese Unterlagen sind zurückgegeben worden. Das ist im Gesetz auch vorgesehen. Auf diese Weise haben zum Beispiel auch westdeutsche Nachrichtendienste wie der Bundesnachrichtendienst oder der Verfassungsschutz Akten oder auch Kopien von Akten, die eben letztlich widerrechtlich im Wege der Spionage zum Staatssicherheitsdienst verbracht worden sind, wieder zurückgegeben an die westdeutschen Dienste. Da gibt es dann verschiedene Regelungen. Teilweise kann oder in der Regel für die deutschen Dienste kann die BSTU Kopien zurückbehalten, damit die Akten beim Staatssicherheitsdienst noch verständlich sind. Wenn es um widerrechtliche Aneignungen von ausländischen Nachrichtendiensten gibt, ist auch eine ersatzlose Zurückführung an die ausländischen Nachrichtendienste laut Gesetz vorgesehen. Das gibt es also. Dann hat es auch ganz klar Entwendungen gegeben. Der bekannteste Fall ist der Fall Rosenholz. Den kennt, glaube ich, jeder, auch international. Das heißt, nicht die Akten, aber die Karteien und noch genauer gesprochen auch nicht die Karteien selbst, sondern ein Mikrofilm, also ein Sicherungsfilm. Der Personenkartei von der Auslandsspionage ist ja auf letztlich nicht, jedenfalls öffentlich nicht geklärten Weg nach Amerika gekommen. Und wir wissen auch, dass wir von dort nicht, also wir haben erstens nicht die Mikrofilme zurückbekommen, also das, was dahin gebracht wurde. Und zweitens natürlich auch nicht vollständig die Sachen zurückbekommen. Die wesentliche Vereinbarung dafür, dass die Daten, möchte ich mal sagen, zurückgegeben worden sind, war, dass man gesagt hat, es werden nur Daten über deutsche Staatsbürger zurückgegeben, also über Bürger der DDR oder auch der Bundesrepublik, die für die Auslandsspionage gearbeitet haben, nicht über Bürger anderer Staaten. Also diese Kategorie gibt es auch, dass eben sozusagen Abflüsse, wie man so sagt, stattgefunden haben und teilweise hat es Rückführungen gegeben, aber dann eben auch selektiv. Dann gibt es natürlich nach wie vor kleinere Funde, so möchte ich das mal bezeichnen, dass man in irgendwelchen Objekten oder Garagen noch Sachen findet oder dass es Hinweise gibt. Dazu gibt es auch Vorschriften im Gesetz. Es gibt keine Strafvorschrift, aber eine Bußgeldvorschrift, wie wir sagen, die saftig ist. Eine 250.000 Euro kann das kosten, wenn jemand Stasi-Unterlagen bei sich hat und sie nicht an die Stasi-Unterlagenbehörde herausgibt. Also zumindest Privatpersonen haben den Anreiz, entweder die Sachen, die sie da noch haben, sehr gut zu verstecken oder an uns herauszugeben, sonst kann das teuer werden. Im Erschließungsstand, und das ist der letzte Punkt, ergeben sich natürlich auch, das haben die Kollegen schon gesagt, Hinweise darauf, was fehlt. Noch sind wir ja mit der Erschließung nicht am Ende, das habe ich angedeutet. Aber klar ist, mit fortschreitender Erschließung bekommen wir ja aus den Akten, die wir erschließen, auch Hinweise auf Akten, die ganz positiv nicht da sind, die fehlen. Darüber hinaus haben wir dann eben auch solche Fälle wie leere Aktendeckel. Also wir haben allein in Berlin im Zentralarchiv über 8000 leere Aktendeckel. Wo für uns noch die Frage ist, stecken die Dokumente, also die Akten selber, die da fehlen, in den Säcken oder sind sie eben positiv verloren gegangen? Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Verluste entstanden sind und auch verschiedene Wege, wie man das recherchieren kann. Wenn man von vornherein sagt, wir wollen das vollständig klären, wird man scheitern, aber ich denke, auch im Wege der Erschließung und dann auch einer Differenzierung der verschiedenen Ebenen kann man doch noch in vielen Bereichen auch qualifiziert Aufschluss darüber erlangen, was fehlt und auch positiv oder final verloren gegangen ist.
Ďakujem pekne. Teraz som poprosil kolegov zo Slovenska.
Vypočul som si otázku a mám dojem, že bola smerovaná na tajné služby. Odpoviem preto podľa toho. Väčšina najzaujímavejších materiálov, ktoré dostal náš ústav, dostal od Slovenskej informačnej služby. To je tajná služba, aj špionáž, aj kontrašpionáž spolu, ktorá nie je podriadená žiadnemu ministrovi, má vlastný zákon, podlieha vláde Slovenskej republiky. Špecialita Slovenskej republiky spočíva v tom, že materiály, ktoré máme my dostať, na ktoré máme, pretože boli materiály Československej tajnej polície. Táto polícia v roku 1990 prešla veľkou organizačnou zmenou, že prešla rôzne zložky, prešli z pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra, prešli niektoré ako v rámci ministerstva vnútra, niektoré prešli na ministerstvo obrany, bola zriadená neskôr osobitná spravodajská služba FIS a FBIS a presun materiálov medzi týmito zložkami, keď hovorím tých prvých rokov, bola vždy na úrovni Československej republiky. Po roku 1993 navyše bol ešte presun medzi federáciou a Slovenskou republikou. Ak dnes nejaký materiál chýba, nevieme preukázať, či ten materiál chýbal ešte pred rokom 1989, alebo zostal na území Českej republiky po rozdelení v niektorej inej službe, alebo na území Československa bol ešte počas tých 3 rokov zničený. Takže dôsledok je to, ak by som dnes zistil, že Slovenská informačná služba, teda tajná služba, vlastní taký dokument, ktorý nám majú odovzdať, bol by to dôvod pre okamžité odvolanie riaditeľa spravodajskej služby. A poviem dôvod, ktorý pohorší vašu myseľ aj vaše srdcia. Nie preto, že tento materiál majú, ale preto, že spravodajská služba dopustila, aby som ja ako outsider vnikol do tej spravodajskej služby a zistil túto informácia znútra, že tento materiál majú. Treba si uvedomiť, že spravodajská služba má síce povinnosť tieto materiály odovzdať, ale má iné dôležitejšie povinnosti. Medzi nie patrí aj dôvernosť. A to by bol dôvod pre okamžité odvolanie riaditeľa. My dôverujeme našim partnerom, nehovorím o ministerstve vnútra, dôverujeme našim partnerom jak Slovenskej informačnej službe, tak obdobne vojenskému obrannému spravodajstvu a vojenskej spravodajskej službe, ktoré sú inde. Nemáme inú možnosť, alebo potom máme možnosť, že vo všetkom nedôverujeme týmto službám. To je moje stanovisko ako bývalého pracovníka znútra. Nehovorím, ešte raz opakujem, nehovorím o ministerstve vnútra, kde existujú dôvodné podozrenia, kde existujú veľmi silné indície, že tie materiály majú. Veľakrát sme videli priame aj nepriame stopy a nechceli nám ich vydať. To je iná pesnička, pretože otázka znela na spravodajskú službu. Odozdám ešte slovo kolegu Dubovskému.
Jenom pár poznámek k tomu, co už bylo řečeno. Problém odevzdání, respektíve neodevzdání personálnych spisov od ministerstva vnitra do archívu, o tom sme už říkali, to je problém dosud. Také bych spomnel, nebo kriticky se vyjadřil k tzv. Dohode o spisové rozluce při zániku České a Slovenské federatívne republiky. Z našich dosavadných neformálnych diskusí vyplýva, že na jednej strane možno tá federálna úroveň žízená, jak bylo řečeno, ešte tými starými kádry pod, řekneme, novým politickým vedením neměla zájem na nejaké férové rozluce, ale také naši slovenskí představitelé podľa našich informácií také neměli zájem, aby byli predisponovány všechny materiály na území Slovenskej republiky, pretože to predstavovalo potenciálne nebezpečí, co v tých svazcích a spisech sa nachází, takže potichu souhlasili s tím, aby všechny tyto dokumenty nebyly předisponovány na naše území. Pak jako pracovník badatelný se ptám, v registračních protokolech je 90 tisíc záznamů a my disponujeme přibližně 60,5 tisícem svazků, kde těchto 30 tisíc, ano, byly i regulérně vyskartovány, i irregulérně, ale když někdy se snažíme najít nějaký svazek, zjistujeme, že nebyl archivován, nebyl sničen, nemáme o něm záznam, tak se ptám, kde se tyto svazky teď nachází. Taky bych spomněl dva drobné případy počas éry prvního tzv. Demokratického ministra vnitra pána Mečiara, ktorý je súčasťou dnešní vládni garnitúry, je známe tzv. Vlámání sa do archívu ministerstva vnitra. Ja sa ptám, co zmizlo, kromne svazku na tohto pána. A taky bych poslední poznámku měl, že z archivu vojenské kontrarozvědky ještě v roku 90, podle našich informací, byly skartovány dokumenty a taky se ptám, kde jsou. Děkuji.
Děkujem za vaše zásné poznámky. Snad jen krátko, čo se týká archivu bezpečnostních složek. Podle zákona, čo som už na úvode hovoril, vlastne tie subjekty, ktoré som vám tam vymenoval, do 1.2.2008 boli povinné odovzdať veškeré dokumenty, ktoré neboli v režii utajenom. Zákon pozná v paragrafe, paragrafe 14, vlastne súbor dokumentov, ktoré sú naďalej v utajenom režii a vlastne slúžia pre účely spravodajských služeb alebo zložiek. Ale zase spravodajské služby tieto dokumenty po prehodnotení vlastne sú povinní odovzdávať do nášho archívu. Čo sa týka počtu, aj pán Žáček, ja som už v úvode hovoril, že z operatívneho materiálu, z činnosti prvej správy, takže rozviedky, máme potvrdenú informáciu, že si zanechali pre svoju potrebu zhruba 5%, takže 4,8% zväzkov. Takže to sa týka zväzkového materiálu, z rozviedky. Čo sa týka kontrarozviedky civilnej i vojenskej, náš zákon dáva archívu bezpečnostných zložek veľmi široké možnosti. Jednak, že nám ukladá zverejniť evidenčný pomôcky alebo evidenčné záznamy spolupracovníkov štátnej bezpečnosti. A jednak, že sme archívom, takže sme si zvolili, respektíve sme povinní takto postupovať, že ohľadom transparentnosti sme dávali na webovú stránku, na našu webovú stránku vlastne zachované registračné pomôcky. Registračné pomôcky zväzkov, vojenskej kontrarozviedky, civilnej rozviedky plánujeme teraz dať, ale vlastne už registračné protokoly druhej správy kontrarozviedky vlastne kolegovia UPN už zverejnili. Takže svojím spôsobom verejnosť má o tom prehľad, kto bol registrovaný a v tých registroch sú ďalšie záznamy, čo sa týka pohybu tých zväzkov. Je všeobecným problémom, si myslím, ale nie len pre prípad Československa, ale pre ďalšie štáty, že v tom 89. roku pri tej politickej zmene x percenta zväzkov boli vedené ako neukončené, s ktorými príslušníci štátnej bezpečnosti robili. To je tá otázka, ktorá smerovala vlastne od pána Dubovského. Čiastočne v tých registroch, napriek tomu, že není tam žiadny záznam, či bol skartovaný alebo založený do archívu, predsa ten archív disponuje s tým zväzkom, ale zase na druhej strane není to pravidlo. Takže to, že zákon nám to umožňuje jednak zverejniť evidenčné pomocky, vlastne, ale evidenčné záznamy spolupracovníkov a ako archívnemu orgánu zverejniť vlastne tieto registre ako archívne pramene a archívne pomocky, si myslím, že dáva možnosť aj badateľom, aj celej spoločnosti o tom, že ako fungovala štátna bezpečnosť a na koho boli zavedené tie operatívne zväzky. Takže To boli moje záverečné slova v prvom paneli, takže ja by som vám chcel poďakovať našu aktívnu účasť. Takže teraz podľa programu nasleduje obed a po obede sa stretneme tu na. Dobrú chuť vám prajem.